ARD.
Ihr hat in jeder Unterrichtsstunde, egal in welchem Fach, einen kurzen Break gemacht und gefragt, warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir das gerade? Warum hat das Impact auf euch? Was macht das mit euch? Was hat das für einen Impact auf die Gesellschaft? Und das fand ich hochspannend. Es war eine Musikstunde, da ging es um einen Tanz, der gelernt werden sollte. Dann gab es einen Break. Warum machen wir es eigentlich gerade? Eine Minute. Andere Kulturen kennenlernen, ja, verbinden, gemeinsam eine Choreografie einüben und so weiter. Und dann ging's los. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. In der heutigen Folge geht es um Kreativität. Besonders, wenn es um Schule und vielleicht auch um Schulentwicklung geht. Wir fragen uns, wie das Potenzial der Kinder besser gefördert werden kann. Das mache ich zusammen mit Micha Palesche. Er leitet seit 2015 die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe, die sich unter seiner Federführung zu einer bundesweit bekannten und beispielgebenden Schule entwickelt hat. Sie wurde unter anderem 2017 ausgezeichnet als erste Smart School des Bitkom e.V. Lieber Micha, erstmal schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Lieber Bob, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Lieber Micha, die PISA-Studien bringen für deutsche Schülerinnen und Schüler ja oftmals nicht die besten Nachrichten. Bedenklich in einer so schnell sich verändernden Welt auch, dass die PISA-Studie nun auch herausgearbeitet hat, dass es um die Kreativität von Schülerinnen und Schülern nicht besonders gut bestellt ist. Zunächst einmal, wie erklärst du dir das?
Wir haben ja den Blick auf die deutschen Schulen. International gelingt das ja teilweise deutlich besser. Es geht zunächst mal um ein grundlegendes Kreativitätsverständnis. Also wie verstehen wir Kreativität und wie oder an welcher Stelle taucht sie eigentlich in unseren Schulen in Deutschland auf? Und das ist oftmals in den Fächern, denen man Kreativität zuschreibt, Musik, Kunst beispielsweise. Aber ich glaube, es geht um ein anderes Kreativitätsverständnis. Es geht um Kreativität, die in unterschiedlichsten Kontexten auftaucht, in unterschiedlichen Fächern, die breiter gedacht wird, um ganz konkret zu sein, kreative Aufgaben in der Mathematik. Es geht um Aufgabenformate, bei denen die Schülerinnen und Schüler kreativ werden müssen. Und ich glaube, das ist in unseren Schulen einfach in der Breite so nicht vorhanden.
Kannst du da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel dafür geben? Also es muss jetzt nicht in Mathematik sein, aber für diejenigen, die sich gerade fragen, okay, wie kann man denn in solchen Fächern kreativ sein?
Ja, es gibt, klar, ich könnte jetzt ein einzelnes Fach beispielsweise rausgreifen, bei dem man kreativ werden kann. Ich möchte aber ein anderes Beispiel nennen, das ich ganz spannend finde, weil es bei mir so im Gedächtnis geblieben ist. Ein Kollege hat den Schülerinnen und Schülern die Aufgabe gestellt, in das nahegelegene Einkaufszentrum zu laufen. Und das musst du dir so vorstellen, 60er, 70er Jahre Bau, Waschbeton, hässlich. So, und die Schülerinnen hatten die Aufgabe, dort die hässlichsten Ecken zu fotografieren mit ihren mobilen Endgeräten, sind zurückgekommen in die Schule und haben dann die Aufgabe bekommen, stelle dir vor, du nimmst teil an einem Wettbewerb, bei dem die schönste Stadt Deutschlands gesucht wird. Du darfst aber nur diese Bilder verwenden, mach gestaltete Präsentation. Und das ist natürlich erstmal so, oh, okay, wie geht das eigentlich? Ja, alleine habe ich nicht die Idee. Okay, ich suche mir jemand. Wie könnten wir das umsetzen? Die Schülerinnen und Schüler haben dann Präsentationen erstellt. Letztendlich hat man sie konfrontiert mit einer Aufgabe, für die sie eigentlich kein Lösungsmuster haben. Ja, wo sie einfach nicht sagen können, okay, da greife ich auf eine Erfahrung zurück oder auf ein Muster, das ich schon gelöst habe. Sondern nein, es war eine völlig neue Aufgabenstellung. Und ich erinnere mich da an ganz tolle Beispiele. Ich erinnere mich an einen Schüler, der so einen Gullideckel fotografiert hatte und dann sagte, das ist der Eingang in die Unterwasserwelt der Waldstadt und so, in der Karlsruher Waldstadt, unsere Schule. Also total spannend. Und das ist ein Beispiel. Das ist natürlich jetzt ein besonderes Beispiel, aber ich denke durchaus, ich habe selber Mathematik studiert, dass Schülerinnen und Schüler dort Formate bekommen können, sollen, müssen, bei denen sie eben auch. Und jetzt ist das Interessante, in der Mathematik gibt es ja so, die ist eine sehr klare Wissenschaft, da gibt es vielleicht nur eine Lösung, aber der Weg dorthin könnte unterschiedlich aussehen. Und ich glaube, das gilt es zu bedenken. Also wo können Schülerinnen und Schüler kreativ arbeiten? Und es geht auch um die Definition von Kreativität. Also wenn man die OECD betrachtet, die Kriterien der Kreativität, dann hat das auch etwas zu tun mit Durchhaltevermögen, mit an der Sache dran zu bleiben. Das sind auch Merkmale von Kreativität.
Das ist gerade das perfekte Stichwort. Denn im SWR gab es tatsächlich eine solche Folge zur Kreativität und da ging es eben auch um die Definition. Hören wir da mal ganz kurz rein.
Kennzeichnend für Kreativität ist, dass sich überraschende Perspektiven auftun. Unterschiedliche Dinge werden in Beziehung zueinander gebracht, Zusammenhänge zwischen ihnen aufgespürt, Erkenntnisse sind zu gewinnen, mit denen das Bestehende zu verstehen, etwas Neues zu entwerfen ist. Lösungen für Probleme gehen daraus hervor. So wurde beispielsweise der mRNA-Impfstoff entwickelt. Wie so oft handelt es sich nicht um eine bewusste Suche. Am Anfang stand eine zufällige Entdeckung, gemacht von neugierigen Menschen, die auf erstaunliche Zusammenhänge stießen und weiterfragten. Es ist eine Aufgabe der Kreativität, Zusammenhänge zu finden und auch neue zu erfinden. Für diese Zusammenhänge gibt es auch ein anderes häufig verwendetes Wort, Sinn. Menschen werden kreativ auf der Suche nach Sinn und sind elektrisiert, wenn sie fündig werden.
Du hast gerade selbst gesagt, es sind mehrere Dinge, die bei Kreativität eine Rolle spielen, unter anderem eben auch Durchhaltevermögen. Ich mach's mal ein bisschen frech. Wieso brauchen Kinder und Jugendliche diese Formen der Kreativität denn überhaupt?
Naja, weil wir, und das merken wir alle, Veränderungen in unserer Gesellschaft haben, bei denen wir Fragestellungen bekommen, die immer komplexer werden und bei denen wir eben vielleicht nicht mehr die einfachen Lösungen haben, Antwort A oder B oder C, sondern bei dem wir tatsächlich, um diese Fragen beantworten zu können, gemeinsam kreative Lösungen finden müssen. Und das ist sicherlich eine der ganz großen Herausforderungen, die wir haben. Und deswegen ist für mich Kreativität auch eine der Zukunftskompetenzen.
Wenn es um eine solche Form von Kreativität geht, könnte man ja zum Beispiel sagen, wie schaffen wir es, den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen, auf globaler Ebene, auf nationaler Ebene, vielleicht aber auch kommunal. Sind das solche Beispiele, die du auch meinst, oder geht es auch noch um Kleineres? Weil die Welt wird komplex und so, das hört man oft. Aber oftmals ist es ja auch so, dass man selber und Kinder und Jugendliche gerade das Gefühl haben, ja, aber wir kommen da gar nicht so richtig dran. Wir können da gar nicht richtig selbst dran teilhaben.
Ja, aber ich find's spannend, dass du das ansprichst, weil um Herausforderungen zu lösen, müssen Menschen, auch junge Menschen, aktiv werden. Also sich zu verstehen als aktive Gestalterin und Gestalter von Prozessen, von Lösungsprozessen. Und das kann natürlich auf einer individuellen, kleineren Ebene stattfinden, in kleineren Kontexten, aber sicherlich natürlich die eingebettet sind, die sind ja nicht losgelöst aus einem großen Kontext. Und wenn du jetzt, ich greife das Beispiel gerne mal auf, des Klimawandels, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt Menschen, die negieren das. So, das ist eine Variante. Es gibt Menschen, die haben große Sorge davor und haben Angst. Und auch das ist sicherlich berechtigt, dass man das hat. Es gibt auch Menschen, die sagen, okay, wir müssen, wie gehen wir damit um? Also, wie gehen wir mit diesen ganzen Thematiken um? Und wir haben beispielsweise, das ist ein Teil in unserem Curriculum in der Schule, dass wir eben immer versuchen, auch Lösungen aufzuzeigen. Das heißt, wir wissen, der Klimawandel ist da. Wir alle erleben die Auswirkungen des Klimawandels. Wie gehen wir damit um? Wie können wir trotzdem Klimawandel versuchen, mitzugestalten? Wie gehen wir die Problematik an? Wir werden feststellen, dass wir das alleine als einzelne Person sicherlich auf einer bestimmten Ebene für sich persönlich treffen kann, die Entscheidung, indem man sagt, ich fliege weniger oder was auch immer. Aber man wird feststellen, in der Gemeinschaft, im gemeinschaftlichen Handeln gelingt das deutlich besser. Und vor allem entsteht dann eben eine Haltung, aktiv Prozesse gestalten zu wollen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Schlüssel.
Deine Schule, die Ernst-Reuter-Schule, wurde ja schon vielfach ausgezeichnet. Ich würde das gerne aber ein bisschen drehen und sagen, an welchem Ort oder zu welcher Zeit würde man als Besucher merken, dass hier etwas möglicherweise etwas anders ist als an anderen Schulen?
Das Spannende ist eigentlich, wir sind eine ganz normale Schule. Ja? Also es ist eine ganz normale staatliche Schule. Und viele haben die eine interessante Erwartungen. Also wie sieht so eine Schule aus? Ja. Das schönste Kompliment, das Gäste bei uns formulieren, ist, wenn sie irgendwann sagen, das sieht gar nicht aus wie Schule. Das finde ich immer am schönsten. Da sage ich, wie sieht denn Schule eigentlich aus? Und du wirst auch bei unserer Schule Phasen finden, die wie eine klassische Schule, so wie wir sie in unseren Köpfen und vielleicht als Kind und Jugendliche erlebt haben, auch hast. Du hast natürlich auch Phasen, in denen frontal ein guter Input stattfindet. Du wirst aber auch Phasen finden, in denen Schülerinnen und Schüler eigenständig im Gang, im Flur oder wo auch immer auf dem Campus lernen, an ihren eigenen Lernmaterialien. Du wirst Momente erleben an unserer Schule, bei denen Schülerinnen und Schüler einem Kollegen oder einer Kollegin mit externen Partnern, zum Beispiel einen Imker, wir haben also jede Woche einen Imker bei uns in der Schule, gemeinsam gerade eine Lernsequenz durchführen und einen Acker bepflanzen, den wir angelegt haben, um dort zu arbeiten, dort lernen, dokumentieren in Form von Portfolioarbeit und. Was du aber definitiv merken wirst, und ich glaube, das ist das, was ganz, ganz viele rückmelden, sie merken, wenn sie in unsere Schule kommen, dass da eine scheinbar andere Haltung ist als an vielen anderen Schulen vielleicht. Also eine Haltung der Offenheit. Also es ist spürbar, die Schule ist offen. Sie ist ein Ort, der einlädt, mitzugestalten, der Menschen von außen in die Schule holt, der sie einlädt, mitzugestalten. Aber ein Ort, der natürlich innerhalb der Schule auch schon geöffnet ist. Also wo wir wirklich die einzelnen Möglichkeiten des Schulcampuses, des Geländes nutzen, um zu arbeiten. Und das ist sicherlich was viele überrascht.
Das hat ja auch sehr viel mit Schulleitungen zu tun. Und in der Tat wurdest du ja zusammen mit deinem Kollegen Dominik König-Korowski 2021 mit dem ersten Preis des Lehrkräftepreises im Bereich vorbildliche Schulleitung ausgezeichnet. Das ist ein bisschen wahrscheinlich widersprüchlich für dich auch, immer wieder darüber zu sprechen, weil es ja für dich gerade um die Partizipation selbst geht. Also man steht für etwas ein, für das man dann wieder, wo man dann wieder auch Schritte zurückmacht, nehme ich mal an. Zunächst mal etwas provokativ gesagt, muss eine vorbildliche Schulleitung eigentlich dauernd neue Projekte anstoßen? Zu den Projekten, die ihr da macht, komme ich gleich auch noch.
Nein. Im Idealfall macht sie das. Also im Idealfall ist eine Schulleitung vielleicht auch, ich sag das mal gern, diesen Begriff der Funkensprüher oder eine Funkensprüherin, ja, die mit ihren Ideen sich einbringt und ja, letztendlich da einen Funken sprüht und da ein kleines Feuerchen entzündet, eine Begeisterung weckt und so. Das ist der Idealfall. Aber das ist ja eine totale Typfrage. Und das muss es nicht sein. Es reicht meiner Ansicht nach schon aus, wenn eine Schulleitung offen ist, aber vor allem, wenn sie zulässt. Also wenn eine Schulleitung zulässt, dass etwas passiert. Wenn eine Schulleitung zulässt, dass Impulse aus der Schulgemeinschaft, aus der Schulfamilie, sei es von Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern angestoßen werden, diese zu begleiten, zuzulassen und im besten Fall vielleicht auch noch zu unterstützen, dann ist das sicherlich ein entscheidender Weg. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn eine Schulleitung tatsächlich Veränderungen ausbremst, weil sie das nicht will, dann wird es auch für das ganze Schulteam unglaublich schwer, tatsächlich Veränderungsprozesse umzusetzen.
Ich habe gesehen, dass du auch im Bereich Leaderships ja Fortbildung machst und da muss ich immer daran denken, ich habe mich auch viel mit Leadership befasst, mit der Frage der Personalplanung und wie man in unseren Schulen überhaupt planen kann, denn es gibt ja zum Beispiel diese Schwierigkeit, dass man gar nicht zwangsläufig von den drei Bewerbern, die man hat, den aussuchen kann, der am besten zur Schule passt, sondern wirklich möglicherweise den nehmen muss, der das beste erste Staatsexamen hat, was ich immer noch skandalös finde tatsächlich. Ne? Nichts gegen Leute mit ganz tollem Staatsexamen, ole ole, aber ich würde eigentlich als Schulleitungsperson eher denjenigen haben wollen, der sagt, ich identifiziere mich hundertprozentig mit dem, was ihr macht, auch wenn er in seinem Zweitfach im Staatsexamen eine 2,5 hat. So. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass dieses strukturelle Merkmal gar nicht so oft von Schulleitungen, zumindest so wie ich das mitkriege, hinterfragt werde, sondern dass Schulleitungen oftmals in der Karriereleiter hochkommen auf der Grundlage einer exzellenten Verwaltungsarbeit, in der die Personalführung ja aber noch nicht wirklich drin ist. Meine Frage an dich ist, siehst du das schon auch so? Müsste da etwas verändert werden, damit die Schulleitung auch vom Wesen her direkt in der Lage ist, diese Funken zu versprühen, die du gerade gesagt hast?
Ja, ich höre aus deiner Frage eigentlich zwei Fragen raus. Ne? Die eine Frage, das ist, glaube ich, der erste Teil deiner Frage, die du gestellt hast. Darf, braucht, muss eine Schulleitung mehr Mitbestimmungsrecht bekommen in der Auswahl des Personals?
Ja, du hast recht, ja.
So, das ist so die erste Frage. Und natürlich verstehe ich die Intention eines Landes, dass man entscheidet, wo gehen Menschen hin, gerade um strukturschwächere Regionen auch mit Personal zu versorgen. Also das ist, glaube ich, die Grundlage darum, warum das überhaupt so ist. Ja, wir sind ja in Karlsruhe, in der Stadt, da wollen ganz viele hin, wir haben die Sorge wahrscheinlich nicht. Ich kann mir trotzdem die Kolleginnen und Kollegen in der Regel nicht aussuchen. Und ja, ich hätte tatsächlich gerne mehr Mitspracherecht und würde mir das Team so zusammensetzen, wie ich das einfach bräuchte oder wie ich das für sinnvoll erachte. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, und das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, weil wir das ja in der Regel nicht können, dass wenn neue Kolleginnen und Kollegen kommen, dann ist das vielleicht erstmal ein kleiner Kulturschock. Auf der anderen Seite merken die Kolleginnen relativ schnell, dass man eigentlich ganz wunderbar bei uns arbeiten kann. Und ich erlebe, ich habe ein ganz konkretes Beispiel, das habe ich bis heute noch im Kopf. Wir haben einen neuen Kollegen bekommen, der im September begonnen hat, und der kam an der Weihnachtsfeier zu mir und sagte, Herr Palesche, ich spür's. Und ich so, was denn? Ich spüre die Schule. Und ich so, ja. Also eigentlich total cool. So, man merkt das so, okay, da ist was und das ist anders. Und das bedeutet bei uns sicherlich nicht, dass die Kolleginnen weniger arbeiten an der Schule. Ich glaube, das ist sehr arbeitsintensiv, wie wir arbeiten. Auf der anderen Seite erfährt man ganz viel Selbstwirksamkeit. Aber es ist vielleicht ein anderer Fokus. Also ich beantworte dir die erste Frage ganz klar mit einem Ja. Ich hätte gerne noch mehr Mitspracherecht. Ab und an darf man eine Ausschreibung machen für eine bestimmte Stelle, aber ich hätte gerne mehr Mitspracherecht bei der Zuteilung. So, ob das jemals kommen wird, das ist eine ganz andere Frage. Das sind natürlich auch andere Entscheiderinnen und Entscheider, die das dann die Entscheidung treffen. Die zweite Frage habe ich so verstanden, dass sich danach richtet, wer wird Schulleitung oder nach welchen Kriterien werden diese ausgewählt? Und auch da hast du völlig recht, dass geht natürlich nach der Auswahl der Besten, das soll auch so sein. Aber, und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, nach welchen Kriterien geht man da? Natürlich gibt es da eine Note, die gemacht wird, da wird man im Unterricht besucht mit der Schulleitung, und dann gibt es einen Auswahlprozess, ein Assessment Center. Übrigens, das hat sich in Baden-Württemberg ja doch in den letzten Jahren nochmal verändert. Das ist wirklich ein Assessment Center mit Vortrag, Unterrichtsbeurteilung und. Das glaube ich schon. Und auch da fände ich es natürlich spannend zu überlegen, naja, inwieweit ist das ein Mensch, der eher in Richtung Verwaltung geht, der gerne verwaltet, weil es ist ein großer Anteil in der Verwaltung, oder ist es jemand, der eher vielleicht gestaltet? Und vielleicht müsste man darüber nachdenken, auch in den Schulen generell zu sagen, es braucht in den Schulen vielleicht eine Art Schulleitung, bei der eine Mensch Verwaltungsmensch ist und der andere oder die andere eine pädagogische Schulleitung ist. Und dann kann man das vielleicht ein Stück weit auch entkoppeln und die Stellen unterschiedlich besetzen. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Gedanke, den man weiterdenken könnte.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, Funken versprühen. Und du hast aber auch gesagt, Haltung. Was sind denn die Steuerpunkte für eine solche Haltungsveränderung? Ich habe, glaube ich, mal in einem Buch zu Unternehmensführung und Veränderungen gelesen, dass wenn die informellen, und das heißt auch atmosphärischen Gegebenheiten verändert werden sollen, dass man die formalen verändern müsse. Also das heißt, die formalen Strukturen müssen im Grunde genommen vielleicht gleichsam wie dieses Stichwort der brauchbaren Illegalität zulassen, dass man sie auch überschreitet. Würdest du das unterschreiben so?
Ja. Ich möchte mal so beginnen. Ich glaube, dass das Problem, die Herausforderung, die wir in Schulen haben, ist, dass wir alle eine Schule besucht haben. Übrigens Eltern auch. Und wir eigentlich alle wissen, das ist so wie wir beim Fußball vielleicht ein bisschen auch, wie Schule zu sein hat und wie sie auszusehen hat. Da gibt es im Englischen einen schönen Begriff, der nennt sich Beliefs. Ich habe den mal versucht zu übersetzen mit Überzeugung. Also in jedem von uns steckt eigentlich so ein bisschen so eine Überzeugung, wie eine Schule auszusehen hat, wie sie zu sein hat, auf Basis eigener
Erlebnisse. Ist auch ein Glaubenssatz, oder?
Vielleicht auch ein Glaubenssatz, ja? Ja, also klar, das ist ein Belief. So, ich glaube daran, so sieht Schule aus. Und wir haben diese Thematik ja ganz häufig auch im schulischen Kontext, dass die meisten Lehrkräfte dieses System nie verlassen haben. Ne, sie sind ja quasi von der Schule in die Hochschule und haben dann die Rolle getauscht und treffen dann dort in der Schule auf Voraussetzungen, oder Gegebenheiten, vielleicht möchtest du es sogar nennen, die genauso sind, wie als sie selbst in die Schule gegangen sind. Noch, ne? Für das gleiche Material, für diese Art von Lernen, die Räume, die dafür geschaffen wurden und so weiter. Und jetzt leite ich eben über. Ich glaube, wenn es gelingt, Strukturen zu verändern auf dieser formalen Ebene, dann gelingt sicherlich auch ein Veränderungsprozess auf informeller Ebene. Und jetzt kannst du zwei Dinge vielleicht rausheben. Ich habe im Rahmen von einem Artikel, den ich mal veröffentlicht habe, eine Studie durchgeführt bei Lehrkräften von sogenannten Best-Practice-Schulen und habe sie gefragt in Gruppendiskussionen, was bedeutet für sie Transformation? Und habe mir das Material danach eben ausgewertet, habe textrelevante Stellen gesucht, Kategorien gebildet und konnte 6 zentrale Indikatoren schulischer Transformationsprozesse identifizieren. Also der für Indikatoren, die für diese Lehrkräfte an diesen sogenannten Best-Practice-Schulen relevant waren. Und der zentralste Indikator, der also am häufigsten genannt wurde, den habe ich Entgrenzung genannt. Ich habe sogar von einer Entgrenzungskultur gesprochen. Also für diese Lehrkräfte war entscheidend, Ortsstrukturen aufzulösen, vielleicht Fachstrukturen zu entgrenzen, also zusammenzufassen, Zeitstrukturen, diese 45 Minuten aufzubrechen. Also es waren so formelle Kriterien, die dann dazu geführt haben, einen Transformationsprozess in Schule umzusetzen. Ich könnte dir gleich noch ein praktisches Beispiel nennen. Für mich, wenn du mich
sehr,
fragst.
Sehr gerne.
Ja, also wie wir das versuchen, also würde ich gleich darauf eingehen. Für mich der zweite entscheidende Punkt ist, was bei uns wahnsinnig geholfen hat, war das Hineinnehmen von Schülerinnen und Schülern in den Schulentwicklungsprozess. Also sie wirklich zu Mitgestalterinnen und Gestaltern in diesem Prozess zu machen. Ich erinnere mich an eine Gesamtlehrerkonferenz, bei der wir eine Fishbowl gemacht haben. Also Fishbowl als Methode. In der Mitte gibt es einen inneren Kreis, da sitzen Expertinnen und Experten. Ein Stuhl ist frei. Draußen sitzen Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Expertinnen unterhalten sich in diesem inneren Kreis über bestimmte Themen. Man hört von außen zu, man kann von außen in den Kreis eintreten, auf den Stuhl sitzen und so weiter. Und wir hatten in der Gesamtlehrerinnenkonferenz die Schülerinnen und Schüler in der Mitte. Und die haben erzählt, was sie eigentlich brauchen, um gut lernen zu können. Und ich habe, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das nicht sehen, gerade Gänsehaut an meinem Arm, wenn ich daran denke, was damals an Ideen formuliert wurde. Und wenn man ein echter Pädagoge oder Pädagogin ist, dann kann man nicht anders, als darauf zu reagieren und zu sagen, okay, wenn das so gute, klare Formulierungen sind von Schülerinnen und Schülern, dann muss etwas verändert werden. Und ich glaube, das ist so ein weiterer Aspekt des Ganzen.
Kannst du in diesem Zug nochmal den roten Salon beschreiben? Denn diese Schülermitpartizipation, die habt ihr ja in eurer Schule auch institutionalisiert. Wie kann man sich das vorstellen, diesen roten Salon, bei dem ihr ja tatsächlich dann Eltern und Schüler auch einbindet?
Ja, wir haben uns eben genau diese Gedanken gemacht, dass wir überlegt haben, die Herausforderung an Schule, die Fragestellung, mit denen Schule sich heutzutage konfrontiert sieht, können nicht mehr alleine von einer Schulleitung, nicht mal von einer sogenannten vorbildlichen Schulleitung oder einem Schulleitungsteam alleine gelöst werden, sondern wir brauchen möglichst alle Stimmen oder viele Stimmen aus der Schulgemeinschaft, aus der Schulfamilie. Und deswegen haben wir ein Format geschaffen, das sich der Rote Salon nennt. Das findet zweimal im Jahr statt. Es beginnt bei Narrativen und beim Wording. Also hätten wir gesagt Schulentwicklungstreff, wäre keiner gekommen. Übrigens auch nicht. Wäre nicht hingegangen. Ja. Aber Roter Salon kann man sich einiges drunter vorstellen. Hätte es auch völlig anders nennen können, völlig egal. Aber es muss irgendwie ein gutes Narrativ sein. Und dort treffen sich zweimal im Jahr Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und auch Kooperationspartner von außen. Wir laden ein, wir gestalten die Schule dafür um in einen sogenannten Coworking Space. Das heißt, da gibt's chillige Musik, Gummibärchen auf dem Tisch, entspannte Atmosphäre. Man kommt dort an, man fühlt sich wohl, man spricht. Du spürst am Anfang immer noch so die Hierarchien, die in so einer Schulfamilie ganz normal sind. Da sitzt halt trotzdem Schüler, Vater, Mutter mit Kind plus Lehrkraft und die teilen sich zwar die Gummibärchendose, aber ja, so, das ist da immer noch so spürbar. Das heißt, wir machen in der Regel eine kleine Auftakt-Challenge, ein Warm-up. Wir teilen verschiedene Teams ein. Also einzelne Teams, bei denen mindestens aus jedem einzelnen Gremium eine Person dabei sein muss. Und dann machen wir einen verkürzten Design-Thinking-Prozess. Design-Thinking ist eine sogenannte agile Methode aus der Wirtschaft, die in der Regel über den ganzen Tag dauert. Wir verkürzen das. Es geht eigentlich dabei darum, in einem gemischten Team einen Lösungsprototyp zu entwickeln für eine Fragestellung. Und dann geht eben in diese in diese Gruppen eine Fragestellung. Nach einer Stunde haben die einen Lösungsprototyp entwickelt. Ja, und dann stellen diese Teams, in der Regel sind das 10 bis 12 Teams, ihre Lösungsprototypen vor dem Plenum am Ende des Roten Salons. Und dann entscheiden wir. Dann gibt es dann quasi eine Entscheidung, welchen dieser Lösungsprototypen setzen wir als erstes um. Wir priorisieren, das ist ein Aushandlungsprozess. Und dann haben wir eine freiwillige Selbstverpflichtung für uns, dass wir sagen, mindestens eine Sache wird davon umgesetzt. Und wir legen am selben Abend Verbindlichkeit fest. Was machen Eltern? Was machen Lehrkräfte? Was machen Schülerinnen, Schüler?
Wow.
Was machen
Experten? Okay, ich meine, weil Verbindlichkeit, ja. daran steht, so. Da steht's und fällt. Sag mir mal ein konkretes Beispiel. Ich fand das gut. Ja. Ich glaube, ich habe in einer Folge, die Schule brennt, schon über Design Thinking auch gesprochen. Denn das ist ja auch etwas, was durchaus Unternehmen dann machen, um zum Beispiel einen Prototyp für eine Lösung eines Problems zu entwickeln. Innerhalb von Schule kann das eben natürlich ein anderes Problem sein. Da liegt oft Müll irgendwo rum. So, wie kriegen wir das dahin, dass der Müll da eben nicht mehr liegt? Was war bei dir was ganz Konkretes, was ihr dann gelöst habt?
Ja, ich denke vielleicht 1-2 Beispiele, damit die Zuhörerinnen auch
gerne,
die Bandbreite sehen. Du kannst natürlich eine Vision entwickeln, Schulvision. Mhm. Das kann man machen, dass wenn man es groß denkt. Wir hatten mal ganz konkret vielleicht 2 Beispiele. Eines haben wir gesagt, es gibt in unserer ganzen Schulgemeinschaft so viele versteckte Talente, von denen wir eigentlich nicht wissen. Und wir das Grundproblem von Schule haben, dass wir ganz oft viele Talente der Menschen überhaupt, also die finden keine Berücksichtigung in der Form von Schule, wie wir sie machen. Und eigentlich würden wir sie gerne sichtbar machen. Und wir würden gerne die Schulfamilie dadurch vernetzen. Und dann gab es einen roten Salon, wie können wir die Talente unserer Schulgemeinschaft sichtbarer machen? Und daraus ist die sogenannte Ideenpool-Party entstanden. Und es gab einen Workshop-Nachmittag mit über 60 Workshops von Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen, Kooperationspartnern. Und wir haben uns gegenseitig besucht in 3 Workshop-Schienen. Und es waren auf einmal die Hierarchien weg. Ja, es sind Lehrkräfte, die zu Schülerinnen gegangen sind, weil die was Tolles konnten. Da waren die Eltern. Also ganz konkretes, griffiges Beispiel, fand ich ganz toll. Mhm. Das zweite ist, wir haben vor 6, 7 Jahren ein Gebäude, das sich auf unserem Schulgelände befindet, ein ehemaliger Schülerhort bekommen. Der war auf einmal leer. Und da war die Überlegung, was machen wir mit diesem ehemaligen Schülerhort? Und auch da war völlig klar, ich kann das als Schulleitung überhaupt nicht selber entscheiden. Das muss die Schulfamilie, die Schulgemeinschaft entscheiden. Und da gab es einen roten Salon dazu. Die haben die Grundrisse bekommen und haben dann wirklich überlegen können, was passiert dort. Und was ist daraus entstanden? Ein Ort, der Wunderland heißt tatsächlich, also wenn du nach googelst, wirst du das Wunderland der Ernst-Reuter-Schule finden. Mhm. Das war auch ein Titel, der da entstanden ist. Aber eben gleichzeitig auch ein Ort, an dem die sogenannten Kompetenzen des 21. Jahrhunderts, die Kreativität, also im Sinne ein Makerspace, der entstanden ist, um kreativ zu arbeiten, das kritische Denken. Es gibt bei uns tatsächlich einen ausgewiesenen Denkraum in der Schule. Also Schule sollte immer Denkraum sein, aber wir haben bewusst einen Raum, da steht wirklich Denkraum auch drauf. Da kann man reingehen, um gemeinsam zu denken, kritisch zu fragen.
Erinnert mich ans Denkarium von Harry Potter. Ich glaube, das hieß so ähnlich.
Das könnte tatsächlich sein. Aha. Ja, aber ja, und es gibt Kollaboration, also es gibt verschiedene Räume, Achtsamkeitsraum und so weiter, die dort entstanden sind. Und das sind nur 2 Beispiele. Aber das ist natürlich total spannend, weil du kennst diese Veranstaltung, wo du rausgehst und sagst, ja, man müsste mal Schule verändern. Und alle sagen, die Schule brennt doch, wir müssen doch was machen. Ja, stimmt, müssten wir. So, und dann geht man und kommt so in seinen Trott und es passiert nichts. Ne? Und du hast es gerade so ganz kurz nochmal gesagt, aber es ist diese Verbindlichkeit am Ende dieses roten Salons, die dafür sorgt, dass die Dinge nachhaltig umgesetzt werden, die dafür sorgt, dass Selbstwirksamkeit empfunden wird. Dass die Leute rausgehen und sagen, das war nicht nur toll, da mal Gummibärchen zu essen an diesem Abend und nette Gespräche, sondern ja, da entsteht was ganz Konkretes und damit machen wir weiter.
Ich würde gerne noch mal etwas weiter werden, denn diejenigen, die genau zugehört haben, haben ja mitgekriegt, du bist nicht in Anführungsstrichen nur Schulleiter und machst Fortbildung zu Leadership und so weiter, sondern du kommst ja auch rum. Und du warst ja beim International Summit of the Teaching Profession 2024 in Singapur. Bevor wir dazu kommen, was da besser und gut gemacht wird, gab es eigentlich auch Punkte dort im Austausch, die überall gleich schwer sind oder Hürden, die überall gleich auftauchen oder eher nicht? Also wo jemand sagte, ah ja, stimmt, das mit den, ich weiß es nicht, you name it, Entschuldigungen, Verwaltungsarbeit oder ist das völlig anders?
Naja, nee, es ist nicht überall. Also die zentrale Frage, die sich alle stellen und die auch groß in diesem Summit diskutiert wurde, war, wie kann der Veränderungsprozess gelingen. Und zwar in einer Breite. Ja, nicht nur an einzelnen Schulen oder von einzelnen Personen. So ein Mensch wie du, der sagt, ich bin jemand, der Botschaften hat, der sie transportieren, der was verändern will. Sondern wie gelingt es in der Breite? Und das war tatsächlich ein Tenor. Also die Frage, wie gelingt Transformation? Das ist die Entscheidung. Das hat alle geeint. Und die Hürden dazu waren quasi fast in allen Ländern dieselben Herausforderungen, diese Beliefs, die Systeme, die so hierarchisch strukturiert sind seit jeher und so weiter. Natürlich in unterschiedlichsten Ausprägungen, je nach Land, mit dem man gesprochen hat. Aber das waren die ähnlichen Fragestellungen. Ja.
Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass du in einem Interview Folgendes gesagt hast, ich zitiere mal, über die Schulen in Singapur. Da ist zuerst das Verständnis von Basiskompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen. Das wird sehr früh vermittelt, aber dann in Kombination mit Projektarbeit an realen Problemstellungen, oftmals mit dem Ziel, der Gemeinschaft zu dienen. Diese gute Verbindung zu schaffen, fand ich bemerkenswert. Das andere ist das Thema Purpose, also Sinnhaftigkeit. In allen Schulen, die ich besucht habe, stellt man sich immer die Frage, warum lernen wir das? Warum ist es persönlich wichtig? Warum ist es für die Gesellschaft wichtig? Welchen Impact hat es auf die Gesellschaft? Mich interessiert zunächst mal, weil ich das sehr bildhaft finde, was du gesagt hast, bedeutet das denn auch, dass Dinge rausfliegen müssen, die keine reale Problemstellung haben? Denn Perspektiven auf Kultur, Literatur, Malerei und so weiter haben ja erstmal, ich nenne es jetzt mal, keinen Anspruch auf eine Problemlösekompetenz, mit der man dann rausgeht und sagt, jetzt ist es für mich nützlich.
Da hast du völlig recht. Ich betone auch ganz gerne, wenn ich gefragt werde, dass es sicherlich auch Dinge gibt, auch in Schule geben muss, bei denen ich als Schülerin oder Schüler vielleicht erstmal nicht verstehe, warum das vielleicht irgendeine Relevanz besitzt, ob jetzt oder in Zukunft. Ich glaube, das braucht's beides. Das Problem ist, dass wir das in Schule zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz so machen und dass die wirklich realen Problemstellungen oder Fragestellungen viel zu wenig repräsentiert werden. Und das Interessante ist, in Singapur spricht man tatsächlich von einer Generation Purpose, die da heranwächst. Etwas, eine Generation, die fragt, warum muss ich etwas tun? Und eine lustige Anekdote an dieser Stelle in Karlsruhe, gab es, ich weiß nicht, ob es dieses Semester auch so ist, an der Pädagogischen Hochschule, eine Fortbildung für Schulleiter, der Umgang mit der Generation Y. Also, da kommt eine Generation, die hat eine Gebrauchsanweisung. Da muss ich erstmal lernen, wie gehe ich damit um? Also eine Generation, die Y, die hinterfragt, die eine Sinnhaftigkeit erfragt. Und die kommende Generation natürlich noch viel mehr. Und ich glaube, da müssen wir einen Fokus drauf legen, stärker darauf zu gucken, den Sinn, und zwar für uns als, ich spreche jetzt Schulleitung, Lehrkraft. Also warum machen wir das eigentlich, was wir da gerade machen? Das ist die eine Frage, die zentrale. Und die zweite, warum müssen Schülerinnen und Schüler das machen oder nicht? Und wenn ich das aber nicht beantworten kann, und jetzt komme ich zu deiner Frage, dann zu sagen, vielleicht gibt es gerade keinen konkreten Sinn oder warum. Aber vertraut mir, ich weiß, dass es für euch, dass es wichtig ist und dass es trotzdem Purpose oder Sinnhaftigkeit bedeutet. Das ist etwas, das ich in Singapur so intensiv beobachten konnte, wie vielleicht noch nie vorher. Ich bin danach auch zu meinem Kollegen gegangen. Ich habe in der Gesamtlehrerkonferenz dann gesagt, fragt euch, warum macht ihr das? Also voll da reingegangen in dieses Ding, weil ich das so beeindruckt habe. Und ich war in einer Schule, das ist vielleicht interessant, die hat in jeder Unterrichtsstunde, wirklich in jeder Unterrichtsstunde, egal in welchem Fach, einen kurzen Break gemacht und gefragt, warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir das gerade? Warum hat das Impact auf euch? Was macht das mit euch? Was hat das für einen Impact auf die Gesellschaft? Und das fand ich hochspannend. Es war eine Musikstunde. Da ging es um einen Tanz, der gelernt werden sollte. Es wurde eingeführt, der Tanz. Dann gab es einen Break nach der Einführung. Warum machen wir es eigentlich gerade? Eine Minute. Andere Kulturen kennenlernen, verbinden, gemeinsam eine Choreografie einüben und so weiter. Und dann ging es los. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Deshalb würde ich so weit gehen und sagen, ein Lernen ohne dieses Warum führt eben zu einem Ohnmachtsgefühl gegenüber dem eigenen Lernen und letzten Endes möglicherweise zu einer Form der Gegnerschaft gegenüber Bildungsprozessen, die wir uns ja auch in Deutschland überhaupt nicht leisten können. Gleichzeitig sagst du aber auch noch, und das ist wahrscheinlich für die Lehrkräfte in Deutschland nochmal, da kriegt man spitze Ohren, dass die Lehrpersonen dort auch ein sehr gutes gesellschaftliches Standing haben. Als ich das gelesen habe, habe ich erst mal gedacht, woran kann man sowas denn überhaupt festmachen?
Ich habe tatsächlich den Kultusminister von Singapur persönlich gefragt. Weil die Lehrkräfte, du musst dir das so vorstellen, die Delegationen werden durch Schulen durchgeführt. Ich bin immer abgehauen. Der ist große Panik ausgebrochen, der fragt da Leute, die er nicht fragen soll. Weil ich habe mich wirklich interessiert dafür. Ja, oh Gott, da bin ich abgebogen, aber wie ist es denn wirklich bei euch? Ich wollte das wirklich wissen. Ja. So, und da habe ich Lehrkräfte gefragt und die haben alle gesagt, ja, wir haben eine gute, eine angesehene Rolle in der Gesellschaft. Zum einen liegt das an einer guten Bezahlung, aber das haben wir, glaube ich, in Deutschland auch. Wir sind eines der Länder, die die bestbezahlten Lehrkräfte in der OECD im Schnitt haben. Das muss man so sagen. Aber es liegt an was anderem. Der Kultusminister sagte mir als Antwort, er glaubt, das ist darauf zurückzuführen, dass die Lehrkräfte immer am aktuellen Stand des gesellschaftlichen Diskurses sind, dass sie immer top fortgebildet sind. Also um jetzt das Beispiel KI, das du ja überall hörst, zu nennen, das war dort breit in der Schule, weil aber auch, und das sagte er auch, die Lehrkräfte verpflichtet sind, eine bestimmte Anzahl an Fortbildungen zu besuchen pro Jahr. Mhm. Das heißt, da gibt's einfach Pflichtfortbildungen. Er sagt, Eltern, Menschen der Gesellschaft nehmen wahr, Schule ist im aktuellen Diskurs der Gesellschaft. Und das wird diskutiert. Und Lehrkräfte sind gut darauf vorbereitet. Und dann sorgt das, sagte er, für ein besseres oder anderes Standing dort in der Gesellschaft. Ob das so ist, Bob, ich weiß es nicht. Das war seine Antwort. Aber ich fand das trotzdem interessant, darüber nachzudenken. By the way, man muss da vielleicht auch sagen, Lehrkräfte in Singapur unterrichten im Schnitt 15 bis maximal 20 Stunden pro Woche. Und den Rest der Zeit haben sie eben, um sich fortzubilden, um Schulentwicklung zu betreiben oder. Ja, das muss man auch sehen.
Während in Deutschland übrigens gerade wieder darüber diskutiert wird, ob man in den Anführungszeichen Ferien eben diese Fortbildungen jetzt macht, um dem Lehrermangel zu begegnen. Ich finde das in Deutschland so reaktiv oftmals, ja. Also eine Verbindlichkeit herzustellen wäre ja eigentlich eine gute Sache, wenn man das Gefühl auch hätte, dass das sinnstiftend ist und dass man das dann auch gebrauchen könnte. Als du über Singapur gesprochen hast, hast du auch gesagt, dass dort digitale Medien organisch eingebunden sind. Jetzt ist das für den einen oder anderen wahrscheinlich auch nicht besonders überraschend, da, wenn man als Lehrkraft eben am Puls der Zeit ist, man das eben vielleicht auch relativ gut einbinden kann. Jetzt haben wir aber in Deutschland gerade ja eine Diskussion, die, ich würde jetzt mal sagen, mit der oberflächlichen Information über Dänemark und den Rückzug und die Neujustierung, was mobile Geräte angeht, angestoßen worden ist und in der es sich natürlich aus meiner Sicht auch korrekt auch darum dreht, dass solche persönlichen Geräte ja auch eine Sogwirkung entwickeln. Da wird mich dein Standpunkt noch zu interessieren.
Ja, ich bin da bei dem, was du gerade gesagt hast, ganz bei dir. Ich sehe tatsächlich nicht so ganz diesen Punkt der aktuellen Diskussion, dass wir zu viel mit digitalen Medien arbeiten in den Schulen. Also die skandinavischen Länder, die jetzt zurückrudern, muss man einfach dazu sagen, haben ja quasi alles digital gemacht. Also sie hatten digitale Schulbücher, haben nur noch digital gearbeitet. Ganz ehrlich, bei uns in der Breite in den Grundschulen ist das bei Weitem nicht so, dass wir da irgendwie zurückrudern müssten. Vielleicht sogar das Gegenteil. Also ich glaube, da haben wir einfach eine einfache Basis, von der aus wir diskutieren oder argumentieren. Ich sehe das schon auch. Ich meine, was meinte ich mit organischem Einsatz? Geräte waren in Singapur immer vorhanden. Man hat sie, wenn man sie gebraucht hat, hat man sie genutzt. Was ich beobachtet habe, war vor allem aber auch in den Phasen dann der Projektarbeit, dass sich dort Lernsettings verändert haben, dass sich veränderte Praktiken ergeben haben, dass anders miteinander gearbeitet wurde, dass die mobilen Endgeräte natürlich, wie bei dem Beispiel vorher, dazu genutzt wurden, dass beispielsweise Schülerinnen und Schüler eigene Erklärvideos produziert haben, Dokumente oder gemacht haben. Und das war für mich so dieser organische Einsatz. Also nicht das Tablet im Sinne einer dominierenden Technologie, die immer dann gesetzt werden muss, sondern es war da. So, es war einfach da und man hat es genutzt, wie andere Medien auch. Und das ist ja auch eine Diskussion, die bei uns in Deutschland jetzt so langsam, glaube ich, in die richtige Richtung geht. Wir sprechen immer noch von Tablet-Klassen. Ja, du kennst das, ja. Wir haben früher nicht von Atlas-Klasse gesprochen oder Zirkelklasse, weil man im Zirkel arbeitet. Bei den digitalen Medien ist eine starke Fokussierung bei uns da drauf. Und das birgt natürlich genau die Gefahr zu sagen, okay, wir fokussieren da sehr stark drauf. Und das hat man dort nicht gemerkt, sondern es war alles da. Es gab eine gute Infrastruktur, das muss man sagen, in der Breite. Also ich habe mehrere Schulen, auch staatliche Schulen besucht. Da war die Ausstattung einfach wirklich gut. Und auch da sind wir in Deutschland noch meilenweit davon entfernt. Gerade wenn wir jetzt wieder darüber schauen und überhaupt das diskutiert werden muss, kommt der Digitalpakt 2.0 oder kommt er nicht? Das sind ja ganz andere Voraussetzungen, oder die wir gerade in Deutschland haben, andere Diskussionen.
Ja, ganz am Ende. Ich kann mir vorstellen, dass viele von den Dingen, die du gesagt hast, durchaus interessant für die Leute sind und dass sie sich weiter informieren wollen. Jetzt greife ich mal einen oder zwei Punkte raus. Wo könnte man sich aus deiner Sicht nochmal gut über Transformation und Schulentwicklung informieren? Du schreibst ja auch selber dazu. Gibt es da gerade was, wo du sagst, das ist eigentlich ein guter Ort, um das auch konkret nochmal weiterzudenken?
Ja, ich meine, was glaube ich immer hilft, ist Schulen zu besuchen. Das hat uns auch immer geholfen, die schon fortgeschritten sind im Transformationsprozess. Das ist sicherlich etwas, das gut helfen kann. Ohne groß Eigenlob zu betreiben, aber tatsächlich können diese Indikatoren, die ich formuliert habe, es sind 6 Indikatoren übrigens beim Forum Bildung Digitalisierung, jetzt im März diesen Jahres in Berlin wurde der Navigator angeteasert, der wird wohl demnächst erscheinen. Da gibt es eben noch mehr Indikatoren für Transformationsprozesse. Meine finden sich dort auch wieder, aber es gibt einfach deutlich mehr, können doch ein guter Anhaltspunkt sein, um Veränderungen anzustoßen. Bei dem man sich zum Beispiel einen herauspickt und sagt, nenn es, wir wollen Kreativität erhöhen aus der Schule. Das ist das Ziel der nächsten 2 Jahre. Schauen wir mal, gehen wir in die Gespräche, wie kann uns das gelingen? Oder wir wollen Partizipation erhöhen. Wie können wir Menschen mehr beteiligen? Dann ist das ein ganz klares, gut abgestecktes Ziel, wo wir wirklich auch eindringen können in die einzelnen Fachbereiche, in die Fächer, gesamtschulisch zu betrachten, an welchen Stellen das wie gelingen kann und welche Stellschrauben es braucht. Und ich glaube, je mehr wir da in die einzelnen Bereiche gehen, wird das sehr konkret. Denn bei dem Wie, das stellen sich ja die meisten Fragen. Wo beginnen wir eigentlich? Wo fangen wir an? Wie können wir als Schule, als Lehrkraft anfangen? Und dann können doch solche Indikatoren sagen, die picken wir raus, ein guter Start sein. Und dann arbeitet man sich da weiter vor und dann wird man merken, dass es automatisch kommt. In dem Moment, in dem man Partizipation erhöht, erhöht sich Kreativität. Weil Menschen, wenn sie gemeinsam etwas denken, wird es kreativ. Ja, also das sind so Faktoren, die sich auch bedingen oder begünstigen.
Aber ich finde es gut, dass du das gerade mit dem einen Punkt nochmal gesagt hast. Ich musste spontan an diese Smart-Ziele denken, also spezifisch, messbar, attraktiv, ich glaube relevant und terminiert, will sagen, immer wenn es Menschen gibt, die so auf Konferenzen oder so in diese Welt eindringen und plötzlich sagen, das ist ja irre, was Schule alles kann, was alles gibt, dann kriege ich auch oft mit, dass sie so denken, oh Gott, wie kriegen wir das hin? Ich muss jetzt alles auf einmal machen. Und das ist ja genau das, was du dann, wo du dann sagst, nee, stopp, such dir eine Sache raus, schau, dass das auch verfolgt wird. Meistens braucht das auch. Und zwar länger als 3 Wochen, meistens auch länger als 3 Monate. Aber wenn so etwas nach und nach entwickelt wird und genügend Leute daran glauben und auch festhalten, dann können daraus auch noch andere Sachen entstehen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft an diejenigen, die sagen, wir würden gerne, aber wir haben so viele offene Enden, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, oder?
Ja, absolut. Und es muss ja greifbar werden. Ja, und ich glaube, das sind Dinge, wo du wirklich ganz klar abstecken kannst und dir Ziele setzt, die dann nach den Smart-Kriterien erfüllt werden können. Und die du sonst vielleicht nicht siehst, weil das große Ganze einfach dich erschlägt.
Lieber Micha, ich habe viel dazugelernt wieder. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Und ich bin mir sicher, dass es den Zuhörenden genauso geht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Die Klimakrise ist da. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung.
Jakob Tröst ist Bürgermeister der dänischen Insel Bornholm. Vor der Küste entstehen gigantische Windparks. Bornholm wird zur Energieinsel.
Now there's not many fish left in the Baltic Sea. So we need other industries to create workplaces. And I believe the energy island Bornholm is a historic possibility for Bornholm. And we need to catch that.
Grüne Energie als historische Chance. Arbeitsplätze für Bornholm und Strom für 3 Millionen Haushalte in Dänemark und in Deutschland.
Genau solche Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen fürs Klima, zeigen wir im NDR-Info-Podcast Mission Klima. Und wir zeigen Menschen, die den Wandel vorantreiben, auch gegen Widerstände. Wie Reinhard Schneider, Chef eines Putzmittelherstellers und Vorreiter beim Plastikrecycling.
Das eine war, dass uns am Anfang alle gesagt haben, mein Gott, das geht doch technologisch gar nicht. Das haben wir früher schon probiert und das sieht dann schlecht aus und die Qualität ist nicht ausreichend und so weiter. Naja, auf jeden Fall haben wir dann schnell rausgekriegt, nein, das stimmt alles nicht.
Mission Klima, Lösungen für die Krise. Die neueste Folge unseres Podcasts findest du jetzt unter anderem in der ARD Audiothek.
Hör doch mal rein.